Charles de Foucault, ein Heiliger in der Wüste. Die Biografie eines außergewöhnlichen Mannes. Vom Nebenmann in der Pariser Metropole wird er durch die Gnade Gottes zu einem Leben in der Wüste inspiriert. Tauchen Sie nun mit ein in dieses spannende Hörbuch von und mit Frau Inge Türkau.
Er hatte keine Mitbrüder und auch zu seinen Lebzeiten keine Nachfolger. Charles de Foucault, der kleine Bruder für die Menschen tief im Innern der Sahara, wo er als einziger Christ und einem Volk muslimischen Glaubens mit der Totalität seiner Liebe sein Christsein lebte. Die wechselvolle Geschichte des einsamen Missionars in der Wüste ist gerade in Bezug auf die Auseinandersetzung mit dem Islam für unsere Zeit nicht nur aktuell, sondern auch zukunftsweisend, nicht zuletzt, weil er als Eremit und einziger Priester in der Sahara unter einem Volk muslimischen Glaubens gelebt hat. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts, am 1. Dezember 2016 feiern wir seinen 100. Todestag, gab es im westlichen Europa wenig Bezugspunkte zum uns fremden Glauben der Muslime. Heute jedoch sind wir oft auf schmerzvolle Weise konfrontiert mit der Vielschichtigkeit muslimischer Lebensart und Verhaltensweisen. Als am 15. September 1858 unter der Regierung Napoleons III. Charles de Foucault in Straßburg geboren wurde, waren Bernadette von Lourdes und Pfarrer Jean-Baptiste Vianney von Ars schon in aller Munde. Auf den kleinen Bruder in der Wüste Sahara wurde man erst 20 Jahre nach seinem Tod aufmerksam. Seine Heiligkeit und sein Ideal mutiger evangelischer Einfachheit traten erst allmählich über die Grenzen Afrikas und Frankreichs. Es brauchte viele Schritte, bis die Welt aufzuhorchen begann, um seine Botschaft des gelebten Evangeliums zu vernehmen. Wer nun aber glaubt, christliche Ideale oder gar Heiligkeit sei Foucault in die Wiege gelegt worden, wird sich seine Lebensgeschichte einmal näher ansehen müssen. In seinem Leben verlief nicht alles in geordneten Bahnen. Vielleicht wird der eine oder andere sich sogar in dessen Krisen- und Wendezeiten wiedererkennen können. Jeder natürlich auf seine individuelle Weise. Vieles erfahren wir aus den Notizen von Charles, die in ihrer Offenheit an die Bekenntnisse des heiligen Augustinus erinnern. Für das Evangelium bin ich bereit, bis ans Ende der Welt zu gehen und bis zum jüngsten Tag zu leben, steht in seinen Aufzeichnungen. Mit meinem Leben möchte ich das Evangelium laut verkünden. Gottes und Nächstenliebe sind eins. Wer dies versucht zu trennen, verfälscht den Sinn des Evangeliums. In dieser Hingabe an die Liebe Christi ähnelt er sehr dem polnischen Priester Maximilian Kolbe, der die ganze Welt ohne Ausnahme an der Hand Mariens für Jesus und sein Evangelium gewinnen wollte. Es war ein langes Suchen und Tasten, bis Charles seinen Weg gefunden hatte, der dann durch verschlungene Pfade gereift, an sich geschehen ließ, was Gott für ihn vorgesehen hat. Wie viele Menschen leben selbst entfremdet, sind orientierungslos und suchen nach Wegweisern und Zielen, um aus ihrer angstbesetzten Lebenswelt herauszukommen. Charles de Foucault ist auf dieser spirituellen Wanderschaft ein hochaktueller Wegbegleiter. Nachdem er Jesus gefunden hatte, setzte er alles auf eine Karte, um in seine Nachfolge treten zu können. Die Kindheit von Charles war nicht glücklich. Schon früh, er war noch keine 6 Jahre alt, verlor er seine Eltern. Die Mutter erlag im März 1864 einer Fehlgeburt. Der Vater litt an Depressionen, musste in eine Heilanstalt eingeliefert werden und starb einige Monate später. Einige Biografen sprechen auch von Tuberkulose. Charles wurde zusammen mit seiner 3 Jahre jüngeren Schwester, dem Großvater mütterlicherseits, anvertraut, der seine Enkelkinder über alles liebte, ihnen aber, besonders gegenüber Charles, nicht die nötige Stärke aufbringen konnte. Die Sehnsucht nach der Zeit, als ihn die Mutter beten lehrte, begleitete Charles das ganze Leben. Sie war sehr fromm und hat ihren Tod in Ergebenheit angenommen mit den Worten Jesu am Ölberg: Herr, dein Wille geschehe und nicht der meine. Mit 8 Jahren findet Charles ein neues Zuhause bei der Familie seiner Cousine Marie. Sie wird ihm zur zweiten Mutter und steht ihm mit Geduld und ihrem Gebet, gerade in der Zeit seiner großen Irrwege, beratend zur Seite. Seine Erstkommunion erlebt er sehr fromm, nach langer und guter Vorbereitung, wie er selbst bezeugt. Sie war begleitet von Gebeten und Ermutigungen seiner christlichen Verwandten, und er feierte sie unter den Augen jener Menschen, die er am meisten liebte. Charles war mit ungewöhnlicher Intelligenz begabt und lerneifrig, war aber sehr in sich verschlossen. Der Tod seiner Eltern hat ihn zutiefst verwundet und empfindsam gemacht. Als er älter wird, greift der Zeitgeist nach seinem kindlich gebliebenen Glauben, der mühelos aus dem Feld geschlagen wird, durch das Denken der Meister der Revolution, die es verstanden, die Welt und ihre Anziehungskraft mit großem Geschick zu schildern. Sie gaukelten ihm ein Leben vor, das er in seinen Träumen weiter ausgesponnen hat. Wissenschaft und Fortschritt faszinierten ihn. Es ist die Zeit, die geprägt war vom Positivismus eines Nietzsche, Marx, Renan. Er liebte die Erzählungen Voltaires. Die Zeit von Louis Pasteur und der 1000 neuen Erfindungen. Als Verkünder eines prometheischen Atheismus ziehen die Rattenfänger der neuen Zeit auf allen Gebieten gegen die Religion zu Felde. Traditionelle religiöse Vorstellungen werden zunehmend von Materialismus abgelöst, und in diesem Stadium ist von Gott und dem Jenseits keine Rede mehr. Doch Charles ist auf der Suche nach der Wahrheit des Glaubens. Er liest alles, was ihm in die Hände fällt, quer durch das damalige Angebot atheistischer Literatur, die ihn zwar zum Lernen anregt, aber auch das Übel anrichtet, das ihn über Jahre festhalten sollte. Das bringt ihn schließlich aber nur dazu, dass er beginnt, an allem zu zweifeln. Seine Beobachtung hat zweifellos Allgemeingültigkeit, wenn er Jahre danach resümiert, Zitat: Ich hatte keinen einzigen schlechten Lehrer, im Gegenteil, alle waren sehr tolerant. Doch selbst solche Lehrer üben durch ihre neutrale Haltung einen schlechten Einfluss aus, Zitat Ende. Das ist eine sehr zutreffende Beobachtung. Alles Tolerieren geschieht sehr oft aus einer Verunsicherung heraus. Im Falle von Foucault waren es die Veränderungen des geistigen und seelischen Klimas in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. In dieser Phase hätte Charles einen Menschen gebraucht, der in religiösen Dingen erfahren war, der nicht nur fromm, sondern auch religiös gebildet gewesen wäre. Doch es war niemand da, der ihn in die Wahrheit der christlichen Religion in einem ihm entsprechenden Niveau einführen und ihn davon überzeugen konnte, dass die christliche Religion die Wahrheit ist. Sein Großvater war wohl gläubig und fromm, aber nicht in der Lage, auf die Fragen seines Enkels zu antworten. Charles sagte später, ein gläubiger und frommer Mensch sein ist zu wenig. Man muss darüber hinaus das nötige Wissen besitzen, um jungen Menschen ein festes Vertrauen in die Wahrheit ihres Glaubens einzuflößen. Ähnlich äußerte sich die spanische Mystikerin Teresa von Avila, die darauf bestand, dass die Priester außer ihrer Frömmigkeit eine gediegene Bildung und ein breites Wissen haben müssen, um überhaupt fähig zu sein, Seelen zu führen. Charles entfernte sich Schritt für Schritt vom Glauben, trotz großer Gnaden, die erhalten zu haben, er offen bekannte. Doch war er sich seines Defizits bewusst. Mit 17 glaubte er nie in einer kläglicheren Verfassung gewesen zu sein. Mein ganzes Leben wurde zum Tod. Alles in mir, so schreibt er in sein Tagebuch, alles in mir war Egoismus, Gottlosigkeit, Verlangen nach dem Bösen. Ich war wie besessen. In vielen Fällen sind moralische Verirrungen die Folgen eines Glaubensverlustes. Bei Charles de Foucault kamen die Zweifel, die mit solcher Macht auf ihn einstürmten, dass sie letztlich zum Verlust des Glaubens führten. Das ist genau die Situation der heutigen Zeit. Der unsägliche Glaubensabfall, den niemand mehr leugnen kann, ist unter anderem auch die Folge der Theologie des Zweifels, die seit der Aufklärung durch die Seminare und die Gesellschaft geistert. Es gibt Philosophen, die den Zweifel als große Tugend verkaufen. Aber auch ein Philosoph braucht Gewissheiten. Wenn jemand pausenlos an allem zweifelt, kann dies zur Selbstzerstörung führen. Dieser Gefahr war Charles in bedrohlichem Maße ausgesetzt. Das Ergebnis seiner Zweifel war eine heftige sittliche Krise, ein völlig sich gehen lassen auf sittlichem Gebiet, und er realisierte dies haarscharf. Ich lebte, wie man eben lebt, wenn der letzte Funke des Glaubens erloschen ist. Das ist wie in unsere Zeit hineingesprochen. Man lebt eben, wie man lebt, wenn der Glaube erloschen ist. Und stellt dann von dieser Warte aus seine Forderungen an die Vertreter der Kirche. Nicht der verlorene Sohn soll sich aufmachen und ins Vaterhaus zurückkehren, um bei der bekannten Parabel zu bleiben. Die Kirche soll sich ändern. Barmherzigkeit ist heute das geflügelte Wort. Dass es keine Barmherzigkeit ohne Gerechtigkeit geben kann, wird ausgeklammert. Etwas müssen wir Charles zugutehalten. Er war fähig, die einzelnen Schritte seines Glaubensabfalls genau zu beschreiben. Am Anfang war es nur ein geringfügiges Abstandnehmen, während der Blick immer noch fest auf die Wahrheit gerichtet bleibt. Dann als zweite Stufe ein wirkliches Sich-Entfernen von der Quelle des Lebens mit stets steigender Geschwindigkeit. Ich verzweifelte an der Wahrheit und glaubte nicht mehr an Gott, da mir kein Beweis überzeugend genug erschien. Keine Spur von Glauben lebte mehr in meiner Seele, so schreibt er in sein Tagebuch. Thank you. ergriff zu der nur allzu bekannten Ausrede der Skeptiker und Zweifler und stellte die schwerwiegende Behauptung auf, dass sein Verstand außerstande sei, bis zur Wahrheit vorzudringen. Das ist eine charakteristische Ausrede jener, die zwar beanspruchen, hochintelligent zu sein, sich aber gerade in der Frage des Glaubens intellektuell bescheiden, fast demütig geben. Sie wollen dem Verstand die Schuld der Glaubenslosigkeit in die Schuhe schieben, der eben nicht in der Lage sei zu erkennen, ob Gott existiere oder nicht. Doch es ist im Grunde nur die Entschuldigung jener, die nicht glauben wollen. Denn es kann niemand glauben, wenn er nicht will, wie der heilige Augustinus wohl aus eigener Erfahrung weiß. Dabei ist es, wie Papst Pius IX. Sagt, dabei ist es ja gerade der Verstand, die Vernunft, die dem Glauben vorausgeht. Lassen Sie uns bei diesem Gedanken ein wenig verweilen. Der Verstand gehört zu den 7 Gaben des Heiligen Geistes. Wenn es jemanden an Verstand mangelt, so bitte er den Heiligen Geist darum, der, wie es heißt, gerne und im Übermaß gibt. Wir bitten um die Gabe des Verstandes natürlich nicht, um unsinnige, für uns und unsere Umwelt schädliche Dinge zu erhalten. Wir bitten um die Gabe des Verstandes, damit wir Gottes Wort besser verstehen lernen. Und daraus ergibt sich das Verstehen auch der weltlichen Dinge. Den Verstand jedoch für die Glaubenslosigkeit verantwortlich machen zu wollen, ist ein Winkelzug, um sich nicht mit dem christlichen Glauben auseinandersetzen zu müssen, mit all den Konsequenzen, die eben dieser Glaube mit sich bringt. Der christliche Glaube ist zweifellos anspruchsvoll, aber er schenkt auch anspruchsvoll. Als 1870 der deutsch-französische Krieg ausbrach, war Charles 12 Jahre alt. Die Preußen gewinnen die Schlacht von Sedan und marschieren in Frankreich ein. Der Großvater verlässt Straßburg und zieht mit den Kindern in die Schweiz. Nach Kriegsende kehrt er nicht mehr nach Straßburg zurück, das nun zu Deutschland gehört. Er lässt sich in Nancy nieder. Seine Enkel sollen Franzosen bleiben. Zunächst kommt Charles ins Internat der Jesuiten in Paris. Doch strenge Disziplin ist nichts für ihn. Schließlich wird er wegen Faulheit und Ungehorsam zurückgeschickt. Null Bock auf alles, würde man heute sagen. Er selbst ist der Meinung, dass seine Intelligenz schon ausreichen wird, um die Aufnahmeprüfung in die Militärschule, die er anstrebt, mit Leichtigkeit zu schaffen. Im Übrigen sei er doch adeliger Herkunft und habe ein großes Vermögen. Er kann sich also Privatlehrer leisten, die ihn bei der Vorbereitung auf die Aufnahmeprüfung unterstützen und weiterbilden. Doch beim Eintritt in die Militärschule wäre er beinahe wegen Fettleibigkeit zurückgestellt worden. Sein Äußeres erscheint schwerfällig, korpulent. Er ist erst 18 Jahre alt, hatte aber schon eine übermäßige Vorliebe für gute Küche und auserlesene Weine. Arbeit verabscheute er in zunehmendem Maß. Zusammen mit seinem Freund Moraes genießt er allen möglichen Luxus und jegliche Disziplinlosigkeit. Einer seiner Kameraden, der spätere General Durval, gibt uns ein schillerndes Lebensbild des Offiziersanwärter Vicomte Charles de Foucault. Zitat: Wer Foucault nicht gesehen hat, wie er auf seinem Zimmer im weißen, tressenverzierten Flanellpyjama, lässig ausgestreckt auf seinem Kanapee oder in einem bequemen Sessel, eine schmackhafte Gänseleberpastete verzehrt, mit einem ausgezeichneten Champagner dazu und dabei in einer hübschen, elegant gebundenen Ausgabe Aristophan liest, der hat keine Ahnung, was ein wirklicher Lebemann ist. Zitat Ende. Vielleicht noch eine weitere Kostprobe. Foucault und sein Freund Moraes erhalten zum wievielten Mal Stubenarrest. Foucaults Freund Moraes rannte mit flammendem Blick, die Arme wie Windmühlenflügel schwenkend im Zimmer auf und ab und verwünschte die Disziplin, die ihn seiner Freiheit beraubte. Foucault hingegen, lang ausgestreckt auf seinem Kanapee, sah lässig den Rauchringen einer duftenden Zigarre nach und bedauerte sichtlich seinen Leidensgenossen, der von den Wonnen des Nirvana nichts verstand. Zitat Ende. Foucaults Hang zur Bequemlichkeit und Laissez-faire ging so weit, dass er einmal einem Freund anvertraute: »Weißt du, mein lieber Freund, nach einem guten Essen gibt es nichts Besseres als eine gute Zigarre und eine hübsche kleine Kutsche zum Nachhausefahren, aber die sollte dann schön niedrig sein, damit man beim Einsteigen den Fuß nicht zu hoch heben muss.« Foucault war damals 20 Jahre alt. Als er am Ende des Kriegsschuljahres die Akademie in der Gesamtbeurteilung als Letzter verlässt, gab ihm der Kommandeur folgende Beurteilung mit: »Ist vornehm, gut erzogen, aber leichtfertig und hat nur Sinn für Vergnügungen. Urlaubsentzug wegen schlechter Führung und wegen seiner vielen Bestrafungen.« Eine Fotografie aus seiner Husarenzeit zeigt ein aufgeschwommenes Gesicht, einen sinnlichen Mund, den Blick eines ausgesprochenen Lebemanns und eine wohlpomadisierte Schmachtlocke. Doch, und das ist das Eigenartige daran, seine Abteilung liebte und achtete ihn. Er prahlte nie mit seinem Luxus. Er verstand zu geben, aber er verstand auch, es mit Takt zu geben. Wie es jedoch im Grunde seines Herzens aussah, würde niemand, der ihn damals kannte, vermutet haben. »Ich tat Unrecht«, sagt er viele Jahre später vor dem Kreuz Christi kniend. »Ich tat Unrecht, aber ich fand es weder richtig, noch liebte ich es. Du ließest mich eine schmerzliche Leere empfinden, eine Traurigkeit, wie ich sie nie wieder in solchem Maß empfunden habe. Sie überkam mich jeden Abend von Neuem, wenn ich allein in meiner Wohnung war.« Und der Herr wartet vor der Tür auf den Tag, an dem ihm geöffnet wurde. Es dauerte jedoch noch eine geraume Zeit, bis dieser Moment gekommen war. Als im Dezember 1880, er war 22 Jahre alt, sein 4. Husarenregiment nach der Garnison Sétif in Algerien abkommandiert wurde, nimmt er seine Freundin Mimi mit und gibt sie als seine Frau aus. Sie spielt ihre Rolle ausgezeichnet und wird überall von den französischen Amtspersonen sehr zuvorkommend aufgenommen. Als die Sache aufflog, gab es einen unerhörten Skandal. Unter dem Hagel von Protesten stellt der Oberst schließlich den Leutnant Foucault vor die Wahl: entweder Mimi oder das Regiment. Charles zögert keinen Moment. Er gibt zum Abschied zusammen mit seiner Mimi einen großen Empfang und reist dann mit ihr nach Evian an den Genfersee. Das Resultat ist Suspendierung vom Dienst. Er bekommt seinen Abschied wegen Disziplinlosigkeit und offenkundiger schlechter Führung. Nun, die Zeiten haben sich geändert. Schlechte Führung, Disziplinlosigkeit, das würde heute wohl niemanden mehr plagen. Doch am Genfersee scheint ein leiser Anruf Gottes an sein Ohr gedrungen zu sein. Zufällig liest er in einer Zeitung vom Aufstand eines Stammes in Westalgerien, der zu einem heiligen Krieg gegen Frankreich aufgerufen hat und dass sein Regiment für Kämpfe aufgeboten wird. Das trifft ihn wie ein Schlag. Seine Kameraden ziehen in den Kampf. Ohne ihn. Ein unerträglicher Gedanke. Kurz entschlossen bittet Charles um Wiederaufnahme in sein Regiment. Eine Expedition, so schreibt er an einen Freund, eine Expedition dieser Art ist ein zu seltenes Vergnügen, als dass man es vorübergehen lassen könnte, ohne zu versuchen, sich daran zu erfreuen. Man fragt sich ja wirklich, in welche Regionen er sich mit seinen Träumen verstiegen hat, dass er in kriegerischen Auseinandersetzungen ein Vergnügen sah. Die Wiederaufnahme in sein Regiment will man ihm zunächst verwehren. Aber da er bereit ist, seinen Offiziersrang aufzugeben und unter jeglicher Bedingung als einfacher Reitersoldat anzutreten, wird er wieder akzeptiert. Er muss einen unerhörten Charme gehabt haben, dass er wahrhaftig alle, auch die Offiziere, um den Finger wickeln konnte. Im Juni 1881 wird er als Oberleutnant wieder aufgenommen und in einem Regiment in Südoran zugeteilt. Von Mimi ist keine Rede mehr. Foucault stürzt sich mit derselben Begeisterung in den Kampf um Südoran wie zuvor in seine Vergnügungen. Ein Kamerad, der ihn von früher kannte, findet ihn völlig verwandelt. Zitat: Mitten in den Gefahren und Entbehrungen des Expeditionskorps erweist sich dieser gebildete Faulenzer als Soldat und Führer. Er erträgt heiteren Mutes die härtesten Anstrengungen, setzt dauernd sein Leben aufs Spiel, kümmert sich aufopfernd um seine Leute, so dass die alten Kämpfer im Regiment ihn verehren. Zitat Ende. Dem Foucault von früher war nicht mehr viel übrig, als eine zierliche Aristophan-Ausgabe, die er stets bei sich trug, und ein kleiner Rest von Snobismus, der sich darin äußerte, dass er von dem Tag an, wo er sich seine bevorzugte Zigarrenmarke nicht mehr beschaffen konnte, nicht mehr rauchte. Als der Aufstand des Marabout-Stammes niedergeschlagen wurde, hätte dies für ihn bedeutet, zurück in die Garnison. Allein der Gedanke daran, sich dort nichts als langweilen zu müssen, verabscheute ihn. Er wollte reisen, die unendliche Größe der Wüste erkunden, doch man verweigerte ihm den Urlaub. Daraufhin reichte er sein Abschiedsgesuch aus der Armee ein. Er wollte bleiben, Arabisch lernen. Denn etwas anderes, bisher für ihn Fremdes, bewegte nun seine uferlosen Träume. Die Araber hatten auf ihn einen tiefen Eindruck gemacht. Er will sie genau kennenlernen. Er hat wohl gegen sie gekämpft, doch lag es ihm fern, den Feind zu verachten. Ganz im Gegenteil, er bewunderte dessen Mut und vor allem dessen religiösen Eifer. Der Islam, so schreibt er später, hat eine tiefgreifende Umwälzung in mir bewirkt, eine tiefe Erschütterung. Er hat mich fasziniert. Der Anblick dieses Glaubens, dieser in der ständigen Gegenwart Gottes lebenden Wesen, ließ mich ahnen, dass es etwas Größeres und Wahrhaftigeres geben muss als das Treiben der Welt. Er hatte beobachtet, wie die arabischen Reiter absaßen und jede Tätigkeit unterbrachen, um den Höchsten anzubeten. Wie die weiten Burnusse, die weiten Kapuzenmäntel, alle sich zugleich in einer Bewegung im rituellen Fußfall verneigten und hörte jedes Mal um einen Ton höher die Anrufung: Gott ist der Allergrößte. Welch einen Gottesglauben müssen diese Menschen haben, so sagte er sich, dass sie den Kampf unterbrechen, um der religiösen Vorschrift entsprechend zu Gott zu beten. Und nun eine Beobachtung, die ihr auch heute machen müsste. Er vergleicht den Gebetseifer der Muslime mit der Glaubenspraxis des französischen Durchschnittschristen und er schämt sich für die Christen. Bisher hat er angenommen, es könne an Religion allgemein nicht viel dran sein, wenn es so viele unterschiedliche, ja gegensätzliche Religionen gibt. Der Glaubenseifer der Muslime zeigt ihm jedoch, dass Religion kein Unsinn sein kann. Die Begegnung mit dem Islam kann als umwälzendes Ereignis in seinem Leben betrachtet werden. Denn bei seinen Reflexionen über die Glaubenspraxis der Muslime kam ihm der Gedanke, dass ja auch er glauben und beten könne. Er erinnerte sich an seine Mutter, die ihn nicht nur beten lehrte, sondern ihn auch in die Verehrung des heiligen Altarsakraments einführte. Die Beobachtung der betenden Gläubigen des Islams am Rande der Wüste erfüllte ihn mit eifersüchtiger Bewunderung. Doch wurde ihm trotz aller Unwissenheit seines eigenen Glaubens bewusst, dass der Islam ohne göttliche Grundlage ist und dass in ihm doch nicht die Wahrheit sein kann. Trotzdem will er in der arabischen Welt bleiben und sie näher kennenlernen. Er ist nun 23 Jahre alt. Eine Forschungsreise nach Marokko fasst er nun ins Auge, das damals noch unabhängig war. Lediglich die Küstenregion und die großen Verbindungswege zwischen den Königsstädten sind einigermaßen bekannt. Das Landesinnere ist für Europäer tabu. Keine Frage, dass Charles gerade diese Gegend erkunden will. Aber nicht in einfältiger Weise als Tourist, nein, nichts kann die Entdeckerlust mehr reizen als fremdenfeindliche und verschlossene Länder. Charles hat die Arbeit entdeckt und damit ein großes Ziel in seinem Leben. Nun beschließt er, in den noch nicht erforschten Teil Marokkos zu gehen, doch nicht erkennbar als Franzose. Er will für einen der allseits verachteten Juden aus dem Maghreb gehalten werden und verkleidet sich entsprechend. Mir scheint, dass mich die jüdische Kleidung unauffälliger macht und mir größere Freiheit schenkt, weil sie mich erniedrigt. Hier kommt zum ersten Mal in Erscheinung, was er nach seiner Bekehrung als den letzten Platz beanspruchen wird. Um auch in der Sprache seiner Verkleidung zu reden, nimmt er Unterricht in Hebräisch. Als Begleiter findet er einen marokkanischen Rabbiner namens Mordechai, der in Algerien lebt. Foucaults Familie ist entsetzt. Ein Jude als Begleiter, undenkbar. Sie entmündigt ihn und setzt einen Vormund für ihn ein. Auch das akzeptiert der spätere kleine Bruder klaglos. Er tut alles, um sein Vorhaben zu verwirklichen. Nach 1,5-jähriger Vorbereitungszeit beginnt er als Rabbi namens Josef Alemann seine Expedition. Akribisch notiert er seine Beobachtungen. Tag für Tag schreibt er ausführlich seine Erkenntnisse nieder. Er beschreibt die Landschaftsformen und die Kultur der Bewohner, registriert ganz genau Kleidung, Sitten und Gebräuche. Seine Naturbeschreibungen sind von großer Schönheit und er scheint auch zu spüren, wie Landschaften auf Menschen wirken können. Als er nach einem Jahr mit seinem Begleiter nach Algerien zurückkehrt, ist sein Äußeres verändert und wohl auch in seinem Innern ist er ein anderer geworden. Er wird schmaler, nachdenklicher, die Augen sind offener. Er selbst sagt zu seinem Abenteuer, es war hart, aber interessant und ich habe es geschafft. Und doch ist die Verwandlung noch keine vollständige. Der alte Adam war noch nicht völlig verschwunden. Ein Rückfall in seine alte Lebensweise war unvermeidbar, aber von der französischen geografischen Gesellschaft, der er einen kurzen Bericht über seine Reise überreichte, wurde er aufs Wärmste empfangen. Zitat: Die Reise des Herrn Foucault wäre die volle Bedeutung einer Entdeckungsreise in Afrika beizumessen, äußerte sich der Präsident. Das Innere Marokkos ist so gut wie unbekannt. Für die Geographie ist die Forschungsarbeit des Herrn de Foucault eine wirkliche Eroberung. Und ein berühmter Forscher stellte anerkennend fest, man weiß wirklich nicht, was man mehr bewundern soll, die glänzenden und höchst wertvollen Ergebnisse dieser Reise oder die Aufopferung, den Mut und die asketische Selbstverleugnung, mit denen dieser junge Offizier sie erzielt hat. Und um den Ganzen noch die Krone aufzusetzen, wird Vicomte Jacques de Foucault 1885 für seine Leistung mit einer Goldmedaille der Geographischen Gesellschaft Frankreichs ausgezeichnet. Er nimmt sie nicht selbst entgegen, zu diesem Zeitpunkt ist er schon wieder in Algerien. Sein Cousin springt für ihn ein. Aber seinen Forschungsbericht veröffentlicht Charles in einem Buch mit dem Titel Reconnaissance au Maroc, man könnte es mit die Erkundung Marokkos übersetzen. 1886 kommt er wieder nach Frankreich. Seine Familie ist nun stolz auf ihn. Die Vergangenheit wird nicht mehr erwähnt. Seine Cousine Marie, aber auch die anderen Familienmitglieder erkennen, dass eine tiefe Veränderung in ihm vorgegangen ist. Seine Wohnung ist Abbild seiner Sehnsucht nach Marokko. Er besitzt eine reichhaltige Bibliothek schöner Editionen, aber kein Bett. Er schläft im Burnus auf dem Teppich, hat jedoch einen Diener und führt weiterhin ein mondänes Leben. Aber der alte Adam in ihm möchte so nicht mehr weiter existieren. Zu seiner ersten heiligen Kommunion erhielt er ein Buch des bekannten französischen Philosophen und Kanzelredner Bossuet aus dem 17. Jahrhundert. Das beginnt er nun zu lesen. Er bespricht sich mit seiner Cousine Marie, die ihn mit ihren Gebeten begleitet hat und auch weiterhin über ihn wacht. Sie macht ihn mit dem Pfarrer ihrer Gemeinde, St. Augustin, bekannt, Abbé Uvelin. Dieser ist knapp 50 Jahre alt. In seiner Sehnsucht nach Einsamkeit und Sammlung fand Charles sich an einem Morgen in der Kirche ein. Abbé Uvelin war im Beichtstuhl. Aber Charles wollte nicht beichten, sondern ihn lediglich bitten, ihn in der Religion zu unterrichten. Doch der Abbé deutete ihm nur: Knien Sie nieder, bekennen Sie Gott Ihre Sünden, dann werden Sie glauben. Aber, meinte Foucault, dazu bin ich gar nicht gekommen. Beichten Sie, wiederholte der Priester. Charles ist ein freier Mensch. Es steht ihm frei, der Bitte zu folgen oder wieder zu gehen. Meistens hat er sich ja Anordnungen widersetzt. Was hält ihn diesmal davon ab, seinen Willen durchzusetzen? Doch hier hat schon ein anderer entschieden. Die Gnade hat ihn erfasst. Er kniet nieder und legt seine Lebensbeichte ab. Als er sich wieder erhebt, weiß er, dass ihm nicht nur die Vergebung der Sünden durch Christi Blut zuteil geworden ist, er hat auch den Glauben in solcher Gewissheit und Stärke wiedergefunden, als wenn er ihn niemals verloren hätte. Nach 12 glaubenslosen Jahren, nun 29 Jahre alt, ist er zur Kirche zurückgekehrt. Zu dem neuartigen Glücksgefühl, das ihn überwältigt, gesellt sich jedoch ein bitterer Gedanke. Wie konnte er so lange in solcher Gottesferne leben? Es war ihm kaum mehr möglich, dies zu verstehen. Auch dies ist eine bekannte Aussage vieler Konvertiten. Wie konnte ich so lange ohne Jesus meinen Weg gehen? Spät habe ich dich geliebt, schreibt Augustinus in seinen Confessiones. In einem Brief an seine Schwester bekennt Charles: Die Besuche in den Kirchen, ein paar Blumen unter dem Kreuz, eine Weihnachtskrippe, der Marienmonat, ein kleiner Altar in meinem Zimmer, diese Freuden der Kindheit, in denen sich die innigsten Eindrücke der Religion mit den zärtlichsten Seiten des Familienlebens verbinden, haben eine wohltuende Wirkung, die bis ins Alter andauert. Diese Sätze bestätigen einmal mehr, wie prägend eine fromme christliche Erziehung sich auf spätere Jahre auswirken kann, auch wenn zum Leid der Eltern und Verwandten die Kinder sich in Verirrungen verstricken, sich dem Glauben entfernen. Von dem Augenblick an, so berichtet Charles in seinen Aufzeichnungen, wo ich glaubte, dass es einen Gott gibt, wurde mir klar, dass ich nichts anderes tun könne, als nur ihm zu lieben. In der Folge stürzte er sich mit demselben Feuer in das große Abenteuer des Glaubens, wie er sich ins nordafrikanische Abenteuer gestürzt hatte. Dazu muss man sagen, es ist fast bezeichnend für viele Konvertiten, dass in dem Augenblick, in dem Gott alles wird, wo eine bisher verborgene Flamme zum Lodern gebracht wird, die Seele nur noch nach dem einen strebt. So ist es nicht verwunderlich, dass der Feuergeist Charles de Foucault, gleich vielen anderen Konvertiten, nur noch den einen Wunsch hatte, ins Kloster zu gehen und Mönch zu werden, sich der Welt völlig zu entsagen. Es bedarf in solchen Situationen eines weisen Seelenführers, der das Ungestüm der verwandelten Seele zu zähmen versteht. Abbé Hübelin war ein solcher Seelenführer. Er befahl schlicht und einfach dem Neubekehrten, 3 Jahre zu warten. Diese Jahre setzten ihn einer heilsamen Zerreißprobe aus. In einer Predigt von Abbé Hübelin prägte sich ihm ein Satz ein, der zum Leitmotiv seines Lebens werden sollte. Unser Heiland hat den allerniedrigsten Platz eingenommen, so dass ihn niemand ihm streitig machen kann. Charles hatte von nun an nur noch den einen Wunsch, seinerseits den niedrigsten Platz, den letzten Platz unter seinen Mitmenschen ausfindig zu machen, weil er nur da in der größten Nähe Christi würde leben können. Seine Cousine rät ihm, sich einmal das in der Nähe liegende Trappistenkloster von Fontcompeau anzusehen. ursprünglich ein Benediktinerkloster, wurde es durch die Wirren der Französischen Revolution teilweise zerstört. 1849 haben es die Trappisten übernommen, bis sie 1904 durch das Gesetz der Trennung von Staat und Kirche vertrieben wurden und sich in Afrika niederließen. Bevor Charles jedoch in diesen Orden eintrat, rät ihm Abbé Huvelin zu einer Wallfahrt ins Heilige Land, um dort Gott um Erleuchtung für seinen zukünftigen Weg zu bitten. Nazareth hat es Charles angetan. Dort hat Jesus mit Maria und Josef 30 Jahre in der Stille, im Gebet und von seiner Hände Arbeit gelebt. Trotzdem kehrt er zunächst nach Frankreich zurück, um sich dort verschiedene andere Klöster anzusehen. Bei den Trappisten in Notre-Dame-des-Neiges glaubt er, das Leben führen zu können, das er suchte. Begraben sein in unserem Heiland, weil unser Herr verachtet war. Fasten wie unser Herr. So wollte er leben. Inzwischen, 1889, hat das Amtsgericht von Nancy seine Entmündigung aufgehoben und ihm das Verfügungsrecht über sein Vermögen zurückgegeben. Er vermachte seinen ganzen Besitz seiner Schwester. Nun ist er frei, sich von Gott führen zu lassen. Unendliche Freude über die getroffene Entscheidung, aber auch Schmerz über die Trennung von den Menschen, die er liebte. Seine Schwester, seine Cousine, alle die von ihm Geliebten seiner Familie und in seinem Freundeskreis. Aber er suchte ja nicht die Freude an den Menschen. Er wollte den Spuren Jesu folgen, der, wie er nicht müde wurde zu sagen, uns so sehr geliebt hat. Am 16. Januar 1890 bat Charles de Foucault um Aufnahme in den Orden der Trappisten in der Abtei Notre-Dame-des-Neiges. Die Trappisten sind ein Reformorden der Zisterzienser, doch strenger Observanz. Sie führen ein kontemplatives Leben in Abgeschiedenheit mit strenger Klausur, Schweigen und Buße, monastische Askese und Vorliebe für körperliche Arbeit. In der Regel nehmen sie außerhalb des Ordens keine Seelsorgeaufgabe wahr. Hier nun ein ganz kurzer Zwischenruf. Vielleicht sind einigen von Ihnen die Ereignisse um das Trappistenkloster Tibirin im Atlasgebirge im Norden von Algerien noch in Erinnerung. Im März 1996 wurden 7 der Mönche, alle französischer Nationalität, darunter auch der Prior Christian de Chergé, verschleppt. 2 konnten sich verstecken oder wurden übersehen. Die Mönche waren für die muslimische Bevölkerung vor allem in der Landwirtschaft als Lehrer und Ärzte tätig. Die terroristische Splittergruppe Islamische Armee bekannte sich zur Tat und forderte im Gegenzug die Freilassung eines ihrer Anführer. Als die Regierung sich auf diesen Handel nicht einließ, fand man dann Ende Mai die Köpfe der Mönche ohne ihre Körper. Die Morde wurden nie ganz aufgeklärt. Man geht aber davon aus, dass nicht die Entführer, also die Islamische Armee, dafür verantwortlich war, sondern dass es sich um ein Komplott der algerischen Armee gehandelt hat, um die Weltöffentlichkeit gegen die terroristischen Gruppen im Land aufzubringen. Diese Vermutung wird im Wesentlichen von einem unbeteiligten Staatsfeldwebel des algerischen militärischen Geheimdienstes bestätigt. Das Kloster Notre-Dame de l'Atlas ist seit dieser Tragödie verwaist. Doch kommen wir zurück zum Novizen Charles de Foucault im Trappistenkloster in Frankreich. Zur Einkleidung erhielt er den Ordensnamen Marie Alberic. Das war, wie gesagt, im Januar 1890. Doch schon im Juni desselben Jahres wurde er nach Syrien in die Abtei Notre-Dame du Sacré-Cœur in Akbès, in den mehrheitlich von Kurden bewohnten Bezirk bei Aleppo, entsendet. Obwohl die Trappisten einer der asketischsten Orden der katholischen Kirche sind und das Kloster in Akbès eines der armseligsten war, beklagte sich Foucault nach wenigen Monaten beim Abt, das Leben im Kloster sei ihm nicht hart genug. Er, der früher nach den ersten Plätzen gierte, der ehemalige Lebemann, hat nur noch das Leben Jesu vor Augen und strebt mit allen Fasern nach dem letzten Platz. Vielleicht ist diese Radikalität auch dem Umstand geschuldet, dass die Verfolgungen der Armenier durch die Türken immer stärker um sich griffen. Wir haben in Charles de Foucault einen Zeugen dieses Genozids, der hautnah miterleben musste, dass, wie er im Februar 1896 schreibt, auf Anordnung des Sultans innerhalb weniger Monate mehr als 140.000 Christen umgebracht wurden. In der uns am nächsten gelegenen Stadt hat die Soldateska in 2 Tagen 4.500 Christen umgebracht. Charles bittet eindringlich um Hilfe für die Verfolgten, aber, so schreibt er weiter, die türkische Regierung schützt die Europäer und richtet vor unserem Kloster Wachtposten ein. Wir, die Bewohner von Akbès und alle Christen in einem Umkreis von 2 Tagesmärschen, hätten eigentlich umkommen sollen. Es tut weh, mit denen, die unsere Brüder ermorden, so gut zu stehen. Es wäre besser, mit jenen zu leiden, als von ihren Verfolgern beschützt zu werden. Es ist eine Schande für Europa. Ein Wort hätte genügt, um diese Gräuel zu verhindern, aber nichts ist erfolgt. Es stimmt, dass die Außenwelt von dem, was sich hier abgespielt hat, wenig erfahren hat, denn die türkische Regierung hat die Presse gekauft, indem sie gewissen Zeitungen riesige Summen gegeben hat, damit sie nur die von ihr herausgegebenen Berichte veröffentlichen. Aber die Regierungen kennen die volle Wahrheit durch die Gesandtschaften und Konsulate. Welche Strafen Gottes mögen sie durch ein derart schmähliches Verhalten heraufbeschworen haben. Soweit der Bericht über den Genozid an den Armeniern am Ende des 19. Jahrhunderts. Diese ungeheuerliche Tragödie lässt in ihm den lange gehegten Plan reifen, in die nichtchristlichen Länder zu gehen, um ihnen Christus, den Erlöser, den Friedensfürst nahezubringen. Sie lässt außerdem in ihm den Wunsch nach dem Martyrium wach werden und zum ersten Mal auch ganz deutlich die Sehnsucht, Priester zu werden. Ich hätte die Sprache dieser armen, verfolgten Christen kennen und von Dorf zu Dorf ziehen wollen, um ihnen Mut zu machen, für ihren Gott zu sterben, ihn nicht zu verleugnen. Bisher war er noch unschlüssig, das Priestertum anzustreben. Er fürchtet die sozial gehobene Stellung des Priesters, die ihm nicht mehr den letzten Platz gelassen hätte. Ein weiterer Grund war der bei den Trappisten deutliche Unterschied zwischen Chormönchen und Laienbrüdern. Diese Unterscheidung ist ihm unerträglich. Auch hier ist sein Verhalten dem von Pater Maximilian Kolbe ähnlich. Auch der polnische Franziskanerpater hat sich gegen diese Ungerechtigkeiten gewehrt und alles daran gesetzt, die Brüder in der Würde, in der Behandlung und Achtung mit den Priestern gleichzusetzen. Das war auch das Ziel von Bruder Alberic, wie sich Charles nun nannte. Am 2. Februar 1897 werden es 5 Jahre, seit er als Trappist seine ersten Gelübde abgelegt hat. Nach den Satzungen der Ordensregel müsste er jetzt den Orden verlassen oder die ewigen Gelübde ablegen. Der Generalobere und die Oberen der verschiedenen Klöster stellen es ihm frei, zu gehen. Charles, der fürchtet, eines Tages zum Prior ernannt zu werden, ähnliche Bemerkungen sind ihm schon zu Ohren gekommen, wählt seine Berufung. Nicht die Gemeinschaft eines großen Ordens, sondern den letzten Platz auf den Stufen eines Knechts. Er ändert auch seinen Namen. Er lässt sich nicht mehr Bruder Alberic nennen, schon gar nicht Vicomte Charles de Foucault, sondern schlicht Bruder Charles von Jesus. Er verlässt das Kloster in Syrien und führt unter den ärmlichsten Verhältnissen ein eremitisches Leben als Klosterknecht bei den armen Klarissen in Nazareth und Jerusalem. Dort wurde ihm nahegelegt, die Priesterweihe anzustreben. Er gehorchte ohne Widerrede, begibt sich wieder ins Kloster Agbès, um sich auf die Weihen vorzubereiten. Am 9. Juni 1901 wird er im Alter von 43 Jahren in Frankreich zum Priester geweiht. Er ist nun Priester der Diözese Viviers, es steht ihm aber frei, sich auch außerhalb der Diözese niederzulassen. Marokko, in das ihn vor Jahren seine Forscherleidenschaft geführt hatte, steht vor seinen Augen. Die Muslime Marokkos, die ihn, ohne es zu ahnen, wieder Gott näher gebracht haben, ihnen will er den menschgewordenen Gott bringen. Und zwar durch ein Leben, das dem Leben Jesu ähnlich sein soll. Wenn es Gottes Wille ist, so ist er bereit, sein Leben hinzugeben, um zwischen Christus und den Muslimen die Brücke zu bilden. Das ist allerdings eine andere Ökumene als die, mit der seit 50 Jahren versucht wird, alles, was nicht Christen missfallen könnte, einzuebnen, ein leicht beschwingtes Christentum anzubieten, das keinen interessiert und für das zu sterben es auch nicht lohnt. Die Ordensleitung sandte Charles de Jésus, wie er sich nannte, nach Beni Abbès, eine hauptsächlich von Berbern bewohnte Oasenstadt mit heute etwa 12.000 Einwohnern im Westen Algeriens, an der marokkanischen Grenze, wo es kaum Priester gab. Durch seine intensive Beschäftigung mit dem Koran weiß er um dessen Anspruch, die ganze Welt im Kampf gegen die Ungläubigen bis zu deren Tod in ein Haus des Islam zu verwandeln. Dem hat der Neupriester nichts anderes entgegenzusetzen als das Kreuz des Evangeliums. Dort wollte er Mitbrüder sammeln, die wie er in der Liebe zu Jesus Zeugnis mit ihrem Leben geben sollen. So schrieb er an einen Freund. Denn man kann die Nachfolge nicht von der Liebe trennen. Darin besteht das Geheimnis meines Lebens. Ich habe mein Herz an diesen Jesus von Nazareth verloren, der von 1900 Jahren gekreuzigt worden ist, und mein Leben ist nichts anderes als der Versuch, ihn so nachzuahmen, wie ich es in meiner Schwachheit vermag. Wie Charles de Foucault durch das gläubige Verhalten der Muslime an den für ihn so fern gewordenen himmlischen Vater erinnert wurde, so können auch wir einen wertvollen Beitrag leisten für die Hinwendung der Muslime zum dreifaltigen Gott, wenn wir uns im Alltag unseres Glaubens nicht schämen, sondern von ihm Zeugnis geben. Ein Muslim kann durch die Nähe zu einem Christen erfahren, welche Kraft dieser durch das Kreuz Christi empfängt. Und vielleicht erahnen, dass das Geheimnis Christi größer ist, als was der Koran von ihm zu erzählen weiß. In Beni Abbès errichtete Bruder Charles von Jesus eine Einsiedelei, betreute seelsorgerlich die dort stationierten französischen Soldaten und pflegte Kontakt zur einheimischen Bevölkerung. Einige Zeit später brachen Kämpfe aus. Kriegerische Nomaden aus Marokko greifen Stellungen der Franzosen an. Banden führen Razzien durch Bruder Charles hat nur einen Gedanken, zu den Verwundeten zu eilen. Er bittet um Erlaubnis, die er sofort erhält, leiht sich Pferd, Sporen und einen Burnus. Man will ihn zurückhalten. Das sei doch Wahnsinn, er komme da nicht lebend davon. Doch ein Hauptmann der arabischen Dienststelle erwidert, er wird durchkommen. Er selbst kann es euch nicht sagen, aber er kann das ganze aufständische Gebiet waffenlos durchqueren. Niemand wird die Hand gegen ihn erheben. Er gilt als heilig. Die Muslime haben in ihm einen Mann Gottes erkannt, einen Marabu, wie der Islam seine Heiligen nennt. Auf Einladung von General François-Henri Lapérine, Befehlshaber des französischen Kamelreiterkorps, übersiedelte Foucault am 13. Januar 1914 nach Tamanrasset, der größten Oase im Süden Algeriens, um als Vermittler zwischen den dort lebenden Tuareg und den Franzosen zu wirken. Einige Zeit später errichtete er etwa 70 Kilometer von Tamanrasset entfernt, auf dem 2800 Meter hohen Plateau, eine neue Einsiedelei. Täglich empfängt er ungezählte Besucher. Er lernt die Sprache der Tuareg, erstellt ein 2000 Seiten umfassendes Wörterbuch dieser Sprache und sammelt auf 800 Seiten die Gedichte und Fabeln dieses Volkes. Seine Forschungen zur Literatur und Sprache zählen noch heute zu den wertvollsten Arbeiten aus der Frühzeit der wissenschaftlichen Afrikanistik. Mission betrieb er nicht, sondern widmete sich in seiner kargen Freizeit seiner eigenen spirituellen Entwicklung. Auf seiner weißen Tunika, dem Gewand der Wüstenbewohner, ist auf rotem Tuch ein von einem Kreuz überragtes Herz aufgenäht. Es ähnelt jenem des Augustinus und des dänischen Arztes und Naturforschers Niels Stensen. Von diesem Herzen Jesu, dem einzigen der leidenden Menschheit geschenkten Heilmittel, erwartet er die Öffnung der Herzen der Armen in der Sahara. Er hat es nicht mehr erlebt. In seinen Mühen bleibt er bis zuletzt allein. Gott verlangt von ihm das Opfer seines demütigen einzigen Wunsches, wenigstens einen Gefährten haben zu dürfen, der das begonnene Werk fortsetzen könnte. Er hat keinen gefunden. Er blieb allein. Doch eine tiefe Freundschaft verband ihn mit Moussa Ak Amastan, dem König der Tuareg. Ahnte er seinen Tod? Stell dir vor, schreibt er an einen Freund, dass du als Märtyrer sterben darfst, von allem entblößt, niedergestreckt am Boden, nackt, verunstaltet, mit Blut und Wunden bedeckt, gewaltsam und scherzhaft getötet. Am 1. Dezember 1916, während des Ersten Weltkriegs, der auch die Sahara nicht verschonte, wurde seine von ihm errichtete Klause von plündernden Tuaregs besetzt. Foucault wurde gefangen genommen. Er sollte verschleppt werden, um zu verhindern, dass er militärisch wertvolle Informationen an die Armee weiterleiten konnte. Als in einiger Entfernung Reiter auftauchen, die für Söldner gehalten wurden, geriet sein 15-jähriger Bewacher in Panik und erschoss den Gefangenen. Seine Hütte, wie auch Foucault selbst, wurden geplündert. Anfangs wurde Foucaults nackter Leichnam in einem Graben neben seiner Hütte verscharrt. Doch im April 1929 überführte man seine sterblichen Überreste zu einem für ihn errichteten Grabmal in der Oase El Goliath. In einem Brief an die Schwester von Charles beklagte der König der Tuaregs den Tod des Priesters Charles de Foucault mit folgenden Worten: Ich habe geweint und viele Tränen vergossen. Ich bin in großer Trauer. Sein Tod hat mir einen großen Schmerz zugefügt. Charles, der Marabout, ist auch für uns gestorben. Gott möge ihm seine Barmherzigkeit erweisen, dass wir uns mit ihm im Paradies wiedersehen. Worte eines muslimischen Königs. Einige Wochen nach seinem Tod fand man wenige Meter entfernt von der Stelle, wo er getötet wurde, seine bescheidene Monstranz mit der heiligen Hostie, fast völlig vom Sand bedeckt. Diese materiell wertlose Monstranz wurde im Zuge der Plünderung achtlos beiseite geworfen. Sie könnte als Bild für das Leben und Sterben Bruder Charles von Jesus zu sehen sein. Wie die Hostie, in der sein Glaube die Ankündigung des Heils für viele erblickte, wie Jesus, dem er leidenschaftlich nachfolgen wollte, so wurde Bruder Charles vergraben, als Weizenkorn in die Erde versenkt, bereit zu einem neuen Aufblühen. 17 Jahre danach erst, 1933, entstand in Algerien die erste Gemeinschaft nach seinem Vorbild, die kleinen Brüder vom Heiligsten Herzen Jesu. Ab 1939 gab es Frauengemeinschaften, die heute weltweit verbreitet sind. Immer dort, wo der christliche Glaube schwer Zugang findet, leben die kleinen Schwestern und Brüder. In der internationalen Familie von Charles de Foucault wirken heute auf der ganzen Erde ca. 13.000 Mitglieder. Sie sind in etwa 20 Instituten des geweihten Lebens vertreten. 1995 schreibt die führende Persönlichkeit der Tuareg-Rebellen, Mano Dayak, in seiner Autobiografie »Geboren mit Sand in den Augen« auch über den kleinen Bruder der Muslime. Am 13. November 2005 wurde Charles de Foucault, Charles von Jesus, von Papst Benedikt XVI. Als Diener Gottes selig gesprochen. An den Feierlichkeiten auf dem Petersplatz nahmen auch mehrere Angehörige von Tuareg-Stämmen teil. Aus seiner umfangreichen Meditation aus dem Jahre 1896 entstand das bekannte Gebet, das in viele Sprachen übersetzt von tausenden Nachfolgern des einsamen Missionars in der Sahara gebetet wird. Und mit diesem Gebet möchte ich schließen. Mein Vater, ich überlasse mich dir. Tue mit mir nach deinem Gefallen. Was immer du tun magst mit mir, ich danke dir. Ich bin bereit zu allem. Ich nehme alles hin, wenn nur dein Wille in mir geschieht und in all deinen Geschöpfen. Ich habe kein anderes Verlangen, mein Gott. Ich lege meine Seele in deine Hände. Ich gebe sie dir, mein Gott, mit der ganzen Liebe meines Herzens, weil ich dich liebe. Und aus Liebe danach verlange, mich hinzugeben, mich in deine Hände zu legen, ohne Maß, mit einem unendlichen Vertrauen. Denn du bist mein Vater.